Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute heißt mit Stressprävention zurück zur Balance. Und mein Gast hat auf seiner Homepage stehen, auf ihrer Homepage stehen, was ich am liebsten mache, Menschen dabei begleiten, ihren ureigenen Weg zu finden und sich mit der Natur zu verbinden. Mit der inneren genauso wie mit der äußeren. Und Bücher schreiben. Und das hat sie auch schon mehrfach erfolgreich gemacht. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Katrin Soest.
Danke dir, liebe Gela. Schön, dass ich hier sein darf.
Katrin, du arbeitest als Coach für natürliche Prävention und Achtsamkeit. Und du sagst, um das zu tun, musst du erstmal immer wieder selbst auf den Weg kommen. Wann schießen denn die Stresshormone einer Frau, die sich mit den meisten gängigen Entspannungsmethoden richtig gut auskennt und sie auch lehrt, überhaupt noch nach oben?
Ach, das kann dir jeden Tag und überall passieren und mir genauso, ne? Da bin ich ja nicht anders als andere auch. Und ich glaube, es ist total wichtig, immer wieder zu schauen, gerade wenn ich auch den Raum für andere halte, ne? Weil ich auch den Raum für andere halte, gut für mich auch zu sorgen. Und was sind so typische Situationen, wenn ich selber eben tatsächlich nicht in die Ruhe komme, mir keine Pausen gönne, auch mir passiert das ab und an, dass ich dann so im Flow bin oder eben auch meine keine Zeit zu haben, dass ich dann eben merke auch inzwischen, wie sich das anfühlt, wenn mein Cortisolspiegel hoch ist.
Wie wichtig ist das denn deiner Meinung nach, genau das zu merken, wenn der Cortisolspiegel, Cortisol ist ja eines unserer Stresshormone, wenn der steigt?
Ich glaube, dass der Körper ein sehr guter Gradmesser ist dafür, ne? Wo befinde ich mich gerade? Bin ich gerade in Balance oder bin ich nicht in Balance? Natürlich merken wir das auch an kreisenden Gedanken und so weiter. Dann ist es nur meistens eigentlich schon zu spät. Und den Körper anzufangen zu beobachten und zu schauen, was passiert mir eigentlich so über den Tag? Wann geht es mir gut? Wann geht es mir nicht gut? Wie fühlt sich das an, wenn ich unter Druck komme und auch merke, dass ich mich durch andere unter Druck gesetzt fühle oder vielleicht mich auch selber unter Druck setze? Darüber kann ich, glaube ich, viel lernen, was die Selbstregulation angeht in Bezug auf Stress, weil Stress an sich brauchen wir ja. Ja, Stress bringt uns vorwärts und ist ja nicht grundsätzlich negativ, sondern ist quasi auch unsere Lebenskraft, die daraus entsteht, wenn die Hormone sich gut einpendeln. Aber wenn wir eben dauerhaft im Stress sind, dann ist das Problem relativ schnell da und dann kommt das Hormonsystem auch aus der Balance.
Und wenn jetzt direkt schon hier am Anfang unseres Gesprächs die eine oder andere Hörerin denkt, ich merke das eigentlich immer erst, wenn mein Puls schon auf 180 ist. was sagst du ihr, was rätst du ihr, wie kann sie das trainieren, da das früher zu fühlen?
Also ich fange in ganz, ganz kleinen Schritten an tatsächlich. Also ich empfehle nicht, nimm dir vor, eine neue Methode zu lernen oder geh doch mal zum Yoga oder sondern ich schaue mit den Menschen auf positive Situationen, die sie selbst mit sich schon erlebt haben und gucke auf die Ressourcen, die sie schon haben im Alltag, die uns meistens gar nicht bewusst sind. Es fängt ja nicht mit den großen Pausen an, sondern mit den kleinen Pausen im Alltag. Und da versuche ich Bewusstsein zu schaffen. Was machst du, wenn du Pause machen willst? Was tut dir gut? Und an was erinnerst du dich in der letzten Zeit, was dir gut getan hat? Und da fange ich an, da setze ich an und dann kann man eben anfangen, dafür Bewusstsein zu schaffen. Und natürlich, und das rate ich immer, regelmäßig in die Stille zu gehen, weil dann entsteht ja Raum für Reflexion, dann entsteht Raum dafür, dass wir unseren Körper wieder fühlen können. Wenn wir im Dauermachen sind, und das Dauermachen ist ja etwas sehr, in Anführungsstrichen, Männliches. Wir haben ja alle männliche und weibliche Anteile in uns, aber es ist eben tatsächlich so, dass das Yang eher das Machen ist und das Yin, das Weibliche, eben auch dieses Loslassen und Empfangen ist. Und wenn wir Frauen gar nicht mehr in dieses Empfangen kommen, dann ja, sind wir eben viel im Tun und merken eben auch unsere ganzen Bedürfnisse und auch die Zeichen unseres Körpers nicht mehr.
Da sind wir schon direkt im Weiblichen. Das war jetzt tatsächlich eine passende Überleitung, eine Steilvorlage für mich. Das ist ja ein Podcast für Frauen in den Wechseljahren. Und die Wechseljahre sind ja eine Zeit, in der es immer wieder auch Stress gibt. Also Wechseljahre sind einfach eine stressige Phase, auch für den Körper, ja. Wenn du an deine eigenen Wechseljahre denkst, hast du da eine besonders viel Stress empfunden oder eine besondere Art vom Stress oder so? Wie ist oder war das bei dir?
Bei mir war das recht speziell, weil ich sehr früh in die Wechseljahre gekommen bin, nachdem meine zweite Tochter geboren wurde, und ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, ich hatte dann zwei Kinder, ich war selbstständig und ich wollte dann nach dem zweiten Kind eben auch loslegen beruflich und merkte, irgendwie geht das mit der Kraft gar nicht mehr so wie vorher. Was ist denn jetzt los? Und insofern habe ich das natürlich schon als Kraftlosigkeit, ne? Teilweise kommt, wenn man in diesem Leistungsmodus noch drin ist und auch aus der Erziehung heraus eben, du darfst leisten, du musst leisten, sonst bist du in Anführungsstrichen nichts wert. Ich überzeichne das jetzt mal ein bisschen. Dann merkt man das natürlich daran, dass es einfach schwierig ist, in das zu kommen, was man sich so für sein Leben vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist das, wenn Frauen später in die Wechseljahre kommen, genau dann auch auftritt. Weil vorher eben dieses Machen und die Karriere und so weiter und Kinder parallel ging, auch wenn es vielleicht anstrengend war, und auf einmal geht es vielleicht nicht mehr so.
Wie ging's dir damit? Weil ich fand das wirklich nervig, muss ich wirklich einfach mal so sagen, weil mir ging das auch so. Mir hat Energie gefehlt. Mir hat unglaublich Energie gefehlt, so über die ersten, weiß ich nicht, 3-4 Jahre der Wechseljahre. Ich war und bin einfach Powerfrau und ich habe viel auf meinem Tisch und ich mag das gerne und ich mag viel machen tatsächlich auch. Mhm. Ich war echt verzweifelt. Und mich hat's genervt ohne Ende.
Das ging mir ganz genauso. Also mir geht's ja ähnlich, dass ich was erreichen möchte, dass ich Botschaften habe und dass ich in mein Wirken kommen möchte. Und mir ging es so. Und ich bin in dieser Phase tatsächlich auch in die Natur gekommen. Also ich bin dann wirklich in Situationen gekommen, wo es einfach nicht mehr ging. Es ging auch, also ich habe nie einen attestierten Burnout gehabt, aber es hat sich schon so angefühlt. Der Stoffwechsel war komplett durcheinander. Die Entgiftungsfunktion hat nicht mehr richtig funktioniert und. Meine Kilos, die ich inzwischen drauf habe, sind auch in der Zeit draufgekommen, würde ich mal sagen. Und die sind leider auch noch nicht wieder runter. Das liegt aber an anderen Dingen und da hat jeder so seine Schwächen.
Das kennen wir, glaube ich, fast alle.
Und das ist tatsächlich schwierig gewesen, also auch für mich. Und ich habe es auch als einen riesen Energieleck empfunden. Und in der Zeit, ja, wenn man dann hinterher drauf schaut, die Krise als Chance, das hat mich in die Natur geführt. Wir hatten zu der Zeit auch noch einen kleinen Hund, der natürlich immer raus durfte. Vorher war es die Kamera, die mich auch immer schon in die Natur geführt hat. Ja, und letztendlich habe ich da immer wieder aufgetankt. Ne? Der Wald, die Bäume, das Grün, einfach auch mich anlehnen zu können. Ja, mein Standard, geh in den Wald, such dir einen schönen Baum und lehn dich einfach an. Oder umarm ihn, aber das finden viele schon wieder esoterisch.
Das war dann wahrscheinlich auch die Zeit, in der du deine Ausbildungen in diese Richtung gestartet hast. Du hast Abschlüsse, von denen ich nicht mal wusste, dass es sie gibt. Du bist Waldbaden-Kursleiterin und klinische Waldtherapeutin.
Richtig.
Dieses Wort Waldbaden spaltet ja so ein bisschen die Geister. Und ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt, die davon tatsächlich auch noch nie was gehört haben. Kannst du vielleicht so mal kurz zusammenfassen, was man darunter versteht?
Das mache ich total gerne. Also der Begriff ist tatsächlich entstanden, weil die aktuelle, nenne das jetzt mal Waldbaden-Praxis in Japan entstanden ist und man es dort Shinrin-Yoku getauft hat. Und das heißt tatsächlich Baden in der Atmosphäre des Waldes oder Baden im Wald. Und dann ist es ins Englische rüber geschwappt und von dort dann nach Deutschland Waldbaden. Und die Medien haben sich relativ schnell darauf gestürzt, als es zu uns gekommen ist, sodass als ich glaube 2018 angefangen habe, mich nach Ausbildung umzusehen, nach den ersten, das war bei der Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit, schon alles so weit ausgebucht war, dass ich tatsächlich erst in einem Jahr, also 2019, dann einen passenden Slot für mich gefunden hatte. Und weil die Nachfrage einfach riesig groß war. Und vielleicht, um das Waldbaden an sich nochmal zu skizzieren, es geht also nicht um Wissensvermittlung bezüglich des Waldes und der Natur. Das ist eher so ein Nebenprodukt sozusagen, weil man einfach neugierig darauf wird, mit welchen Wesenheiten oder Bäumen, Pflanzen, Moosen etc. man es in der Natur zu tun hat, denen man begegnet. Aber im Grunde ist es ganz viel Entschleunigung, Achtsamkeit, sensorische Übungen, also für die Sinne, kreative Übungen, leichte Körperübungen, Augenübungen, Atemübungen, also all das, was man sonst einfach auch in Räumen macht, bei anderen Entspannungsmethoden, nur eben in der Natur, im Wald.
Also es ist nicht der der Trimm-dich-Pfad, den man von früher vielleicht noch so kennt und auf den man ja auch immer mal wieder stößt, auf den einen oder anderen, sondern es ist tatsächlich das Gegenteil, wirklich zum Runterkommen, zum Krafttanken, zum Sauerstofftanken, zum Tiefatmen und zum sich bewusst mit der Natur beschäftigen, ohne jetzt zu sagen, ich muss da was lernen drüber, sie zu spüren.
Richtig, es geht ums Spüren. Es geht darum, aus dem Kopf ins Herz, ins Fühlen zu kommen und darüber im Grunde Kraft zu schöpfen, in die Entspannung zu kommen und auch in den Fokus zu kommen. Also wenn wir in Richtung Buddha schauen, buddhistische Lehre, da geht es ja viel um Meditation. Das ist ja auch das, was man nachher in der Achtsamkeit, MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction, hat man ja quasi den religiösen Aspekt rausgenommen und sich aber die Achtsamkeit mit reingeholt sozusagen. Und das ist ja medizinisch inzwischen auch anerkannt, was Meditation in Anführungsstrichen leisten kann. Da sind wir wieder bei dem Sprachgebrauch, den wir so haben. Und Buddha hat aber nicht in Klöstern angefangen, sondern damals war es auch in der Natur, wo sie angefangen haben zu meditieren, sich zu zentrieren, Energie zu schöpfen, in die Stille zu gehen und eben in den Austausch auch mit unserem Lebensraum zu gehen, ja, das ist ja, es hat ja viele Facetten, es ist einfach ein ganz natürlicher Lebensraum, den wir da betreten, auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das eben sonst kennen, nämlich spazieren gehen, sich unterhalten, was auch total schön ist und auch natürlich Gesundheitsaspekte des Waldes mit sich bringt. Da gibt es nämlich ein paar. oder auch Sport im Wald, aber es ist eben eine ganz, ganz andere Art, sich dem zu nähern, ne? Eher in die Langsamkeit, in die Entspannung und auch in das mit sich sein. Also selbst wenn wir in der Gruppe Waldbaden, gibt es immer Abschnitte, wo jeder auch für sich Zeit hat und in die Stille geht.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das in den letzten 2 Jahren in der Pandemie tatsächlich dann auch nochmal so einen Aufschwung bekommen hat vielleicht. Also Frage, hat es das? Weil was zu beobachten war, ist ja einfach, dass viel mehr Menschen sich verabredet haben zum Spazierengehen, dass draußen Sport gemacht wurde beispielsweise auch, was natürlich wieder den Leistungsgedanken hat. Aber dadurch, dass so vieles in den Innenräumen nicht ging, hat sich das ja ganz automatisch alles nach draußen verlagert. Glaubst du, das hat dieser Bewegung so zurück in die Natur oder wieder in die Natur gut getan, in die Karten gespielt, also damit uns am Ende auch was Gutes getan?
Also ich glaube schon, dass viele Menschen den Bezug zur Natur und vor allen Dingen zu ihrer Region um sich herum wieder gefunden haben in der Zeit. Und der Wald war wirklich bevölkert. Ja. Also ich komme ja aus der Region Sachsenwald im Südosten von Hamburg, Entschuldigung. Und da war es manchmal wirklich voll. Also auch in der
Woche.
Und der
Woche, ist groß, der Sachsenwald.
Das ist genau. Das ist das größte zusammenhängende Waldgebiet in Schleswig-Holstein und war tatsächlich wirklich sehr voll, zumindest auf den Hauptwegen. Und ich denke aber, dass es in Anführungsstrichen gut war, dass so die Menschen wieder auch den Kontakt in die Natur gefunden haben. Ob es deswegen, was die Nachfrage angeht, nach Entspannung in der Natur einen Aufschwung gegeben hat, das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich im Grunde kurz vor der Pandemie dann mit meinen offiziellen Angeboten angefangen habe. Und dann ist ja teilweise sogar verboten war, in Gruppen in den Wald zu gehen. Insofern war das immer so ein On-Off, aber da kann ich keine Marktentwicklung sehen. Ich denke trotzdem, es gibt ja inzwischen auch so Worte wie Naturdefizitsyndrom, dass der Bedarf einfach riesig ist.
Du hast eben schon so in einem Nebensatz den gesundheitlichen Aspekt dabei angesprochen. Ich bin über die letzten Jahre dabei, mich auch so den spirituellen Sachen mehr zu öffnen, bin aber grundsätzlich eher naturwissenschaftlich geprägt. Deshalb kommen mir auch immer sofort diese Fragen in den Sinn, macht das denn wirklich was mit uns oder bilden wir uns das ein?
Das ist natürlich grundsätzlich diese wissenschaftliche Frage, ne? Hände und Ei, kann man natürlich immer sehr intensiv drüber diskutieren. Und auch wenn wir sagen, wir gehen achtsam in den Wald, ne? Was macht die Achtsamkeit, was macht der Wald? Aber es gibt tatsächlich inzwischen, gerade jetzt läuft im Sachsenwald eine Studie zum Thema klinische Waldtherapie, von der INFTA organisiert. Das ist ja die zweite Ausbildung, die ich gemacht habe. Das ist die International Nature and Forest Therapy Alliance. Und die haben schon im Harz eine Studie gemacht im letzten Monat und jetzt eben im Sachsenwald, das erste Mal eben auch in Deutschland, wo geschaut wird, wie geht es den Probanden und Probandinnen vorher und hinterher, was macht der Wald. Und da gibt es natürlich auch schon internationale Studien zu. Und ich kann natürlich einfach auch mal anreißen, was da passiert im Wald. Also grundsätzlich ist es so, dass die Luft natürlich im Wald viel reiner ist als außerhalb des Waldes. Und es gibt dort eben viele Effekte, die beobachtet wurden. Und zum Beispiel der Puls und auch der Blutdruck, die regulieren sich. Das heißt, wer einen zu hohen Blutdruck hat, der reguliert ein bisschen runter. Und wer einen zu niedrigen Blutdruck hat, der reguliert ein bisschen hoch. Dann gibt es dort ja die Terpene. Wer sich schon mal mit dem Wald ein bisschen beschäftigt hat, der hat das Wort vielleicht schon mal gehört. Das sind die Botenstoffe quasi, mit denen die Pflanzen und Bäume kommunizieren. Und auch im Grunde ist es so eine Art Immunsystem auch. Und die strömen ja aus. Vor allen Dingen natürlich bei uns im Sommer oder was die Nadelwälder angeht, dann eben auch im Winter. Und diese Terpene haben eine Wirkung auf uns. Natürlich ist das noch nicht alles hinlänglich erforscht und es gibt ganz viele unterschiedliche Terpene und man hat jetzt noch nicht jedes einzelne Terpen auf seine Wirkweise auf den, auf den menschlichen Körper untersucht, aber es gibt einzelne Dinge, die man schon sagen kann. Und da ist es tatsächlich so, dass es antiviral wirkt. Also es gibt zum Beispiel auch Terpene, die sich an Rezeptoren setzen, wo sich eigentlich Viren dran setzen in der Nase. Das ist total spannend. Es wirkt antibakteriell. Antifungal, also gegen Pilze, entzündungshemmend und auch stimmungsaufhellend oder eben antidepressiv. Und das kann ich auch beobachten. Also natürlich gibt es auch Kontraindikationen. Wer Angst vorm Wald hat oder irgendwie schlechte Erfahrungen im Wald hat oder ganz, ganz schwer traumatisiert ist, unter Angststörungen leidet und so weiter, da muss man im Vorgespräch schon genau schauen, wen kann man mitnehmen. Und meistens kommen die Leute auch gar nicht, ne? Also die wirklich sehr große Angst haben. Aber es ist einfach für viele Menschen eignet es sich gut von jung bis alt, weil wir eben auch langsam unterwegs sind. Das sind relativ kleine Strecken, weil wir eben ja kein Tempo machen, sondern auch Halt machen, Übungen machen und so weiter. Insofern ist es eine tolle Sache. Was gibt's noch? Also es ist so, dass stimmungsaufhellend hatte ich schon gesagt und auf Dauer ist es eben tatsächlich so, dass damit, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich nehme mir jeden Sonntag oder Samstag 4 Stunden Zeit in Ruhe im Wald zu sein oder in der Natur zu sein, dann hat man eben auch nachher ein gestärktes Immunsystem, das Risiko an diesen normalen Krankheiten, die wir jetzt durch die Zivilisation haben, sinkt und so weiter. Also das ist schon sehr faszinierend immer wieder, auch wenn ich das sehe oder darüber erzähle, das ist einfach toll. Und was auch ganz spannend ist, dass ich habe gerade schon gesucht in meinem Kopf, während ich erzählt habe, die natürlichen Killerzellen, das sind Zellen in unserem Körper, die Tumorzellen zerstören, die fressen die quasi auf. Und diese natürlichen Killerzellen, deren Anzahl steigt an während eines Waldbades und auch die Aktivität und das hält sogar für ein paar Tage an, dieser Effekt. Und das sind natürlich alles so Dinge, wo man denkt, boah, das alles kann der Wald.
Habe ich auch gerade gedacht, ja. Also wow, also was da schon alles erforscht ist, ne, auch wenn das noch in den Kinderschuhen quasi ja steckt. Also sehr, sehr spannend auch, das weiter zu beobachten, was da so in den nächsten Jahren noch sich auftun wird. Und dass der Wald genauso wie die Natur insgesamt einfach eine große Quelle, eine riesige Quelle zum Energietanken ist, zum Sauerstoff in die Lungen atmen, zum Vitamin D tanken, den wir alle zu wenig haben, das ist ja sowieso schon allgemein bekannt. Und viele von den Dingen, die du jetzt aufgezählt hast, helfen natürlich auch. Und gerade in den Wechseljahren, ne, so wenn ich wirklich an die Stimmung, du hast das depressive Verstimmungen angesprochen, und ich meine Bewegung und tief atmen und runterkommen, Entspannung und so weiter. Also ich habe das beispielsweise auch immer wieder stark gemerkt, wenn ich sehr gestresst war, waren auch meine Beschwerden schlimmer. Ja, also dann sind die Hitzewallungen stärker, dann wacht man nachts häufiger auf, auch mit Unterschweiß gebadet, ja, dann schläft man schlechter sowieso. Also es sind so viele Dinge, die man damit tatsächlich auch beeinflussen kann. Und ich finde immer, auch wenn sie nur so eine kleine Wirkung haben, ne, falls es so die eine oder andere Hörerin unter euch vielleicht gibt, die dann so abwinkt und sagt, das bringt ja alles nichts. Also das alles in der Summe bringt schon ganz schön viel und das wird auch jeder Arzt bestätigen.
Ja, und du bringst mich tatsächlich gerade noch auf einen Aspekt, den ich vergessen habe. Es ist eben auch messbar, dass die Anzahl der Stresshormone, also der Stresshormonlevel sinkt während eines Aufenthaltes im Wald, während eines achtsamen Aufenthaltes im Wald. Und das ist natürlich gerade für uns Frauen wichtig. Und es gibt so ein ganz tolles Wort. Also der Wald wirkt auf das ich muss gucken, ob ich es zusammenkriege, endokrino-immunologische System oder so. Ich bin ja keine Medizinerin, aber das finde ich immer sehr beeindruckend, weil es eben die Psyche, das Hormonsystem beeinflusst und wirklich ganz, ganz viel und eben das Immunsystem auch mit einbezieht, ganz, ganz viel miteinander verbindet eigentlich, ne? Also uns quasi wieder auf eine Art ins Gleichgewicht bringt.
Ja, Gleichgewicht ist das, die Balance ist das, worum es auch ja geht in den Wechseljahren. Das ist das, was ja einfach durch dieses schwankende Östrogen und Progesteron vor allem aus der Balance gerät, aus dem Takt gerät und dann sich irgendwann aber auch wieder einpendeln soll und darf und auch wird. und da sollte man natürlich alles tun, was dabei dann tatsächlich helfen kann. Und jetzt haben wir viel über den Wald geredet, aber es ist ja, wir haben ja nicht nur den Wald als Natur um uns rum. Und gerade wenn man nicht so wie du den schönen großen Sachsenwald vor der Nase hat, was rätst du denn Menschen, die das eben tatsächlich nicht haben, die so ganz in der Stadt wohnen?
Da möchte ich gleich eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin tatsächlich lange, lange nicht in der Stadt gewesen und war sehr gespannt, wie ich jetzt auf diese Atmosphäre hier reagiere, weil ich ja wirklich häufig in der Natur bin und auch außerhalb der Stadt wohne. Und ich habe mich jetzt, während ich auf dich gewartet habe, auf die Bank gesetzt, hier in der Innenstadt und habe tatsächlich turtelnde Tauben beobachtet. Tiere sind natürlich auch Natur, auch die Alster, der Regen, der überall fällt, egal ob man in der Stadt ist oder nicht. Es gibt Parks. Wir haben immer und überall, und da möchte ich an dich, an die Hörerinnen appellieren, an sie, jederzeit die Möglichkeit, sich zu fokussieren auf etwas, was in der Natur, in unserem Lebensraum passiert. Und das habe ich eben ganz intuitiv gemacht, ja. Die Tauben turtelten da um mich rum. Dann war noch eine ganz besondere da, die sah anders aus als alle anderen. Und schwupps war ich irgendwie raus aus diesem Stadtzusammenhang und bin total entspannt gewesen. Natürlich habe ich auch Übungen, aber das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung für mich, die jetzt auch wunderbar hier reinpasst. Und eine Kundin von mir, die in einem Online-Kurs dabei war, wo es auch darum ging, natürlich Pausen zu machen, sich natürlich wohlzufühlen und das zu integrieren in den Alltag, die hat sich erst auf die Suche nach einem Sitzplatz gemacht, irgendwo, wo sie relativ schnell mit dem Rad oder dem Bus oder der Bahn hinkommt. Und letztendlich ist sie auf ihrem Balkon gelandet, ja, wo einfach viel angepflanzt war und Bäume davor sind, zwar in der Nähe des Flughafens, aber sie sagt, es ist so schön, da ist immer was los, da sind Insekten, da sind Ameisen, da sind Vögel, manchmal kann man Eichhörnchen beobachten in den Bäumen und das ist, sie kriegt es jetzt in den Alltag integriert. Und das sind eben diese Erfolgserlebnisse, die ich so liebe, weil sie schnell so eine große Wirkung haben und so natürlich sind. Ja, das ist ja in uns angelegt. Und da vielleicht auch noch eine Zahl für die, die das gerne auch unterfüttert haben. Wir haben menschheitsgeschichtlich 99,9% der Zeit naturnah gelebt, viel naturnaher als jetzt. Und das ist irgendwie noch in unseren Zellen gespeichert. Wir sind also quasi noch connected, wir sind noch verbunden mit der Natur. Wir leben nur nicht mehr so, vor allen Dingen in den Städten. Und wir können uns jederzeit da neu verbinden.
Ja, lass uns dankbar sein, dass wir noch verbunden sind. Und ich meine, die ganzen zivilisatorischen Krankheiten haben ja auch einen Ursprung und der liegt sicherlich auch zum Großteil darin begründet, dass wir uns von der Natur immer weiter entfernt haben in so vielen Bereichen des Lebens.
Ja, und auch aus dem Rhythmus gekommen sind. Wobei ich auch immer sage, wir haben sicherlich, also gerade das Waldbaden hat natürlich auch einen sehr romantischen Aspekt, ja. Wir haben unsere, ich nenne das immer Wohnboxen. Wir wissen, also zumindest viele von uns wissen. Es gibt auch viele, die das im Moment nicht wissen und auch in anderen Erdteilen, ja. Also wir sind ja im Grunde in so einer Wohlstandsblase und können uns das gar nicht vorstellen, wie es wirklich ist, wenn man in der Natur lebt. Wir leben ja eigentlich auch in einer Breite. Ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierher die Durchschnittstemperatur in Hamburg pro Jahr sind 9,2 Grad. Ja. Also so gut, wenn wir ohne Energie wären, könnten wir hier in diesen Breiten auch gar nicht so leben und so vermehren und so weiter. Es geht ja letztendlich darum, dass wir schauen, wie können wir die Natur wieder reintegrieren. Natürlich ist das auch ein bisschen ein romantischer Aspekt, wo wir rausgehen aus unserem Leben, wo wir viele von uns versorgt sind und dann die Natur genießen. Wenn wir jetzt komplett in der Natur leben würden, wäre das ja auch wieder eine andere Geschichte. dann könnten wir all den anderen Dingen gar nicht nachgehen, die wir so tun. Aber es geht ja letztendlich darum, in die Balance zu kommen aus dem, was wir uns als Menschheit geschaffen haben und was aber auch unser Lebensraum ist. Ne? Also es hat auch einen tieferen Aspekt. Also wenn man nach meiner Mission fragt, weiß ich auch, dass ich da ganz viel Sinn drin sehe, Menschen wieder mit ihrer Natur, mit ihrem ureigenen Weg, mit der Natur um sie herum zu verbinden. Weil ich glaube, dass da ganz, ganz viel Lösungspotenzial für all die Dinge steckt, die wir in der sogenannten zivilisierten Gesellschaft und in den zivilisierten Bereichen der Welt haben.
Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, was wir jetzt hier so besprochen haben. Also zur Stressprävention und um wieder in die Balance zu kommen, so gerade im Wechsel, ist es ein guter Weg, in die natürlichste Umgebung zu gehen, wo wir eigentlich hingehören. Ja, wo wir viele, viele Jahrtausende gelebt haben, wenn wir mal zurückdenken. Und das kann man tatsächlich auch ohne großen Aufwand. Das kann man, indem man sich kleine Inseln schafft. Da muss man sich nicht jeden Sonntag 4 Stunden nehmen, was natürlich schön ist, wenn man das kann. Aber es geht um die kleinen Pausen. Es geht darum, jeden Tag ein bisschen Natur zu erleben, zu spüren und sich darauf zu besinnen, immer das, was gerade geht und eben zu merken, was tut mir denn gut, ja, wo und wie fühle ich mich denn wohl und wo und wie fühle ich mich auch entspannt.
Und da einmal im Alltag auch schon in Anführungsstrichen ohne die Natur mit einzubeziehen anfangen und vielleicht auch ein kleines, man kann ja ein Dankbarkeitstagebuch führen, man kann aber auch ein Entspannungstagebuch führen. Wann ging es mir gut? Was habe ich da getan? Was hat mir geholfen, in die Balance zu kommen, was ich im Alltag getan habe? Und wenn man dann einfach noch gerne mehr möchte oder in dem Moment eben mehr Wald oder mehr Natur, dann kann man eben auch anfangen, darauf zu achten, ja, wie kann ich mich mit meinem Lebensraum wieder verbinden und was kann die Natur für mich tun und was kann ich natürlich auch für die Natur tun? Das ist dann was automatisch entsteht, ne? Dieses Bewusstsein dafür, dass wir ja im Grunde alle miteinander zusammenhängen, alles miteinander zusammenhängt.
Das ist schon ein schöner Abschluss und ich möchte dir noch eine Frage zum Abschluss stellen oder vielmehr zwei, die schon fast Standard geworden sind hier in meinem Podcast, in dem Für Sie Podcast, Crazy Sexy Wechseljahre. So heißt ja der Podcast, genauso wie mein Buch auch heißt. Was ist für dich an den Wechseljahren crazy und was ist vielleicht auch sexy?
Also crazy war für mich, dass sie so früh gekommen sind. Und das ist ein wirklich aus dem Takt, aus der Balance bringt. Sexy ist tatsächlich, dass die Gelassenheit einkehrt. Also wenn Frau sich denn darauf einlässt, dass der Takt einfach ein anderer ist, dass der Rhythmus sich verändert und irgendwie eine ganz neue Tür sich öffnet zu mehr Kraft, zu mehr Weiblichkeit, die irgendwie auf etwas anderem basiert als das, was vorher war. Und das finde ich total spannend und da bin ich natürlich auch mitten im Prozess.
Liebe Katrin, ich danke dir, dass du hier warst, dass du in die Stadt gekommen bist.
Sehr gerne.
Aus dem Wald, hätte ich beinahe gesagt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerin. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.